Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Elena Hong. Hallo. Lange haben Bund und Länder gerungen um das Startchancenprogramm. Jetzt nimmt es endlich Fahrt auf. Ab dem kommenden Schuljahr sollen sich die ersten 2000 Brennpunktschulen in Startchancenschulen verwandeln. Schülerinnen und Schüler aus ärmeren Familien oder Familien mit Zuwanderungsgeschichte sollen gezielt gefördert werden. Wie sich die ausgewählten Schulen jetzt schon vorbereiten und was das Programm konkret bringen kann, das ist unser Schwerpunkt heute bei Campus und Karriere. Herzlich willkommen. In diesen Tagen werden wieder Zeugnisse geschrieben. Das Schuljahr geht zu Ende, ist in einigen Bundesländern schon zu Ende gegangen. Und die Noten, die da draufstehen, die dokumentieren die Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Oder sollten es zumindest. Aber ob da eine 1 steht, eine 3 oder 4 minus, das hängt vielfach auch damit zusammen, welchen Schulabschluss die Eltern haben. Ändern soll sich das ab August. Da geht das neue Startchancenprogramm an den Start. 20 Milliarden Euro machen Bund und Länder in den nächsten 10 Jahren dafür locker. Und die ausgewählten Schulen, die müssen sich nun schon Gedanken machen, wie sie das Geld nutzen wollen. In Nordrhein-Westfalen, dem Bundesland, in dem die meisten Schulen gefördert werden, gab es jetzt eine erste Informationsveranstaltung. Vivian Leue war dabei.
Ich bitte mal alle, die mit Grundschule zu tun haben, aufzustehen.
Der große Saal des Crown Plaza Konferenzhotels vor den Toren Düsseldorfs ist gut gefüllt.
Beeindruckend. Vielen Dank.
Beeindruckend.
Hunderte Schulleiter und Schulleiterinnen sowie Vertreter von Schulämtern und Kommunen sind gekommen, um endlich Details zu erfahren. Was bringt das Startchancenprogramm für meine Region, meine Schule?
Ich habe schon die Erwartung, weil wir ja gerade Schulen mit einem hohen Sozialindex haben, dass wir die Herausforderungen, die gerade diese Schulen haben, mit dem Programm besonders begegnen können.
Sagt die nordrhein-westfälische Schulministerin Dorothee Feller. Das Startchancenprogramm besteht aus 3 Säulen. So sollen in den Gebäuden moderne und zeitgemäße Lernorte geschaffen werden. Zudem stehen Gelder für multiprofessionelles Personal bereit und es wird ein sogenanntes Chancenbudget geben, über das die Schulen frei verfügen können.
Mein Ziel und mein Wunsch ist schon, dass wir aus diesen Schulen praktisch Leuchtturmschulen machen, wo dann auch andere Schulen von abschreiben können.
400 Schulen in Nordrhein-Westfalen nehmen ab dem kommenden Schuljahr am Programm teil. Ein Jahr später folgen weitere 523 Schulen. NRW hat damit die meisten Startchancenschulen, knapp ein Viertel der bundesweit 4000. Ausschlaggebend für die Aufnahme im Programm war der Sozialindex der Schule, erklärt der Staatssekretär im Bildungsministerium Urban Mauer.
Die beiden wesentlichen Kriterien sind die Migrationsgeschichte der Schülerinnen und Schüler und der andere Punkt ist die Armutsgefährdungsquote.
Ähnliche Auswahlkriterien gelten auch für die anderen Bundesländer, selbst wenn sie, wie etwa Sachsen, bislang keinen expliziten Sozialindex haben. Bundesweit stehen für das Programm 20 Milliarden Euro bereit, verteilt auf 10 Jahre und jeweils zur Hälfte geschultert vom Bund und den Ländern. NRW erhält 2,3 Milliarden Euro.
Diese Mittel müssen nicht in jedem Jahr auf Heller und Cent genau ausgegeben werden, sondern sie haben die Möglichkeit, über die Zeit der 10 Jahre, auch übertragen in die nächsten Jahre, Mittel einzusetzen.
Weitere Details zu den Förderhöhen pro Schule gibt es allerdings noch nicht. Sie sollen in den Sommerferien folgen. Viele Schulen wollen ohnehin erst einmal in Ruhe schauen, was ihrem Standort nun am besten helfen könnte.
Wir würden uns wünschen, dass wir zunächst mal in eine Bestandsaufnahme gehen könnten, die auch partizipativ angelegt ist. Das heißt, Schüler, Eltern, alle an Schule Beteiligte sollten daran teilhaben können.
So die Schulleiterin der Friedrich-Kaiser-Grundschule in Schwerte, Sabine Joste. Ihre Kollegin Nicola Küppers von der Grundschule am Dichterviertel in Mülheim an der Ruhr warnt davor, jetzt Entscheidungen zu überstürzen.
Die schnelle Lösung gibt's nicht und es gibt gut bedachte, vernünftige Lösungen.
Der Schulleiter des Berufskollegs Eschweiler, Thomas Gurdon, will unter anderem in Bewegungsorte und Programme investieren.
Denn wir erleben einfach viele Schülerinnen und Schüler, die sich gar nicht mehr bewegen, die also nur vor digitalen Endgeräten sitzen, die maximal bis zum Kühlschrank gehen und zurück.
Viele Schulen sind zwar froh über das Sonderprogramm, manche bleiben aber noch skeptisch.
Ja, ich muss schon wissen, wie viel Geld es ist und wie ich es ausgeben kann.
Meint Julia Gajewski von der Gesamtschule Bockmühle in Essen. Ihr Kollege von der Regenbogengrundschule in Duisburg-Marxloh, Haris Kontscher, sorgt sich um die Berichtspflicht, die mit der Hilfe verbunden ist.
Eindeutig ist, dass wir Unterstützung bekommen und dass dafür auch eine Gegenleistung erwartet wird. Es soll geguckt werden, was erreichen die Kinder momentan bei uns an der Schule und wird das hoffentlich in 5 Jahren, in 10 Jahren signifikant besser.
Beide hoffen, dass der Verwaltungsaufwand insgesamt überschaubar bleibt und das Programm dürfe nicht isoliert betrachtet werden.
Dass mir halt nach wie vor fehlt, dass an die Ursachen rangegangen wird. Und das ist ja schwierig in 10 Jahren, wenn sich der Stadtteil, in dem unsere Schule liegt, nicht ändert. Dann ändern sich auch die Problemlagen nicht oder werden weiter verstärkt. Also ich würde gerne mehr an die Ursachen gehen wollen.
Und mitgehört hat Maike Finnern, Vorstandsvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Mit ihr will ich sprechen über die Potenziale und Grenzen des Startchancenprogramms. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Hong.
Von der Brennpunktschule zur Leuchtturmschule, so hat es eben die nordrhein-westfälische Bildungsministerin beschrieben. Wie realistisch ist dieses Ziel?
Also das Ziel ist sicherlich ein gutes und ich glaube, so muss das muss auch das Ziel all dieser Startchancenschulen sein. Aber wie sehr umsetzbar das nachher sein wird, das hängt sicherlich noch von vielen anderen Faktoren ab. Also wir haben gerade gehört, dass noch nicht klar ist, genau wie viel Geld kann eine Schule ausgeben, dass der Sozialraum mit bedacht werden muss. Die Frage ist auch für die Säule 3, da können ja Schulen zusätzliches Personal einstellen. Wo kriegt man dieses Personal her? Was kriegt man überhaupt für Personal? Also so, das sind so die Gelingensbedingungen, die da sicherlich noch dranhängen, ob es eben am Ende wirklich das Ziel erreicht wird, dass die Schulen so Leuchtturmschulen werden können.
Ein Streitpunkt war ja im Vorfeld vor allen Dingen auch die Verteilung des Geldes. Kommt das Geld jetzt da an, wo es am meisten gebraucht wird?
Jein. Also was wirklich eine Kehrtwende ist, und deswegen muss man das auch betonen, auch wenn wir lieber noch mehr Geld verteilt hätten, dass es überhaupt ermöglicht worden ist, jetzt Geld zu verteilen nach Kriterien jenseits des Königsteiner Schlüssels, der ja eigentlich nur sich auf die Wirtschaftskraft und auf die Umsatzsteuer bezieht und mit Bildung nichts zu tun hat. Und jetzt sind diese beiden Kriterien, Migration und Armut, eben schon sehr signifikante Kriterien für mangelnden Bildungserfolg oder für schlechteren Bildungserfolg. Und es ist gut, dass Geld da jetzt noch verteilt wird. Wir hätten uns das noch mehr gewünscht, aber es erreicht jetzt 10% der Schulen etwa. Und wir brauchen eigentlich, das sagen wissenschaftliche Studien auch, etwa für 20% der Schulen einfach nochmal eine andere Unterstützung. Also insofern fehlt etwa noch einiges an Mitteln und einige an Schulen, die davon profitieren können. Und wir hätten gern noch mehr sozial verteilt. Aber es ist ein wichtiger Startpunkt und Wendepunkt in der Verteilung von Geldern im Bildungsbereich.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat sich ja sogar für das Aussetzen der Schuldenbremse ausgesprochen. Junge Menschen bräuchten erstklassig ausgestattete Schulen dringender als ausgeglichene öffentliche Haushalte. Sehen Sie das auch so?
Ja, das sehe ich auch so. Vor allen Dingen, also es wird ja immer gesagt, man darf die Schulden nicht hinterlassen. Aber wir haben in der Verfassung geregelt, dass wir Notlagen Schuldenbremsen aussetzen können. Wir hätten dieses Jahr auf jeden Fall nochmal die Notlage des Ukraine-Krieges, die man heranziehen kann. Also das wäre sogar verfassungsgemäß möglich. Und die Frage ist ja immer, was hinterlasse ich denn, wenn ich jetzt nicht investiere in Bildung? Und dann hinterlasse ich ein ganz kaputtes Bildungssystem oder zumindest ein Bildungssystem mit ganz großen Schwächen. Und alle Kinder und Jugendlichen gehen durch dieses Bildungssystem. Und für alle Kinder und Jugendlichen bedeutet ein gutes Bildungssystem eine gute Perspektive, ihre eigene Zukunft zu gestalten. Und ich finde, das ist so wichtig, für die Einzelnen, aber auch so wichtig für uns als Gesellschaft, um eben auch nicht soziale Spaltung voranzutreiben, um allen wirklich die Möglichkeit geben, an der Demokratie teilzuhaben. Denn Demokratie ist nichts weniger als ein Versprechen in die Bildung aller BürgerInnen. Und insofern unterstreiche ich diese Forderung doppelt.
Mhm. Wobei die Ursachen allein ja für die Bildungsungleichheit nicht nur im Bildungssystem liegen. Zum Beispiel Faktoren wie auch der Lehrkräftemangel, aber auch das familiäre Umfeld, die Lernbereitschaft, die spielen da eine Rolle. Mit Geld allein wird das Problem also nicht zu lösen sein.
Nein, mit Geld allein wird es nicht zu lösen sein, völlig klar. Aber ohne Geld geht es eben auch nicht. Also ich glaube, man muss mehrere Stränge gleichzeitig verfolgen. Auf der einen Seite brauchen wir mehr Geld fürs Bildungssystem, wir brauchen mehr Fachkräfte. Das heißt, wir brauchen aber auch gute Arbeitsbedingungen, die für die jungen Leute auch attraktiv sind. Also wir haben gerade die Erfahrung, dass viel zu wenig Menschen für die pädagogischen Berufe sich entscheiden, also fürs Lehramt, aber auch für ErzieherInnen. Wir machen die Erfahrung, dass gerade junge KollegInnen relativ schnell von den Arbeitsbedingungen, die sie vorfinden, schwer enttäuscht sind, dass sie wieder gehen, dass sie krank werden. Also wir haben ein großes Problem, was die Belastung in unseren Bildungseinrichtungen angeht und die fehlende Perspektive. Und deswegen, klar, Geld alleine ist es nicht, aber ohne Geld geht es eben auch nicht.
Die Wirksamkeit des Projekts wird auch wissenschaftlich evaluiert. Da mehrt sich jetzt die Sorge vor der damit verbundenen Bürokratie beim Stadtchancenprogramm. Aber die Notwendigkeit zu evaluieren und auch die Wirksamkeit zu monitoren, die ist ja trotzdem da. Wie kann man denn mit dieser Spannung umgehen?
Ja, man muss das, glaube ich, gut austarieren. Also es ist richtig, dass es eine wissenschaftliche Evaluierung gibt, weil wir ja nun das erste Mal so ein wirklich schon großes Programm von Bund- und Länderebene haben mit entsprechend anderer Ausrichtung. Aber ich kann die Sorgen der Schulen gut nachvollziehen. Das ist einfach auch mein Appell zu sagen, es darf nicht sein, dass viele, viele, viele Formulare ausgefüllt werden müssen, sondern das ist jetzt die Aufgabe der WissenschaftlerInnen, die Evaluierung für die Schulen wirklich auch machbar zu halten.
Besonders nach vorne gebracht wurde das Startchancenprogramm ja von der Bundesbildungsministerin. Frau Stark-Watzinger, die steht momentan mit der Förderaffäre nicht besonders gut da. Morgen wird sie sich im Bundesausschuss dazu äußern müssen. Mit dem Startchancenprogramm hat sie ja zuletzt immer wieder versucht, ihr Image aufzupolieren. Würden Sie sagen, das Timing, dass das Startchancenprogramm eben jetzt startet, das spielt ihr in die Karten?
Na, das weiß ich nicht. Also das Startchancenprogramm ist sicherlich ein gutes Programm, was auch schon Vorzeigecharakter hat. Aber letztlich geht es ja bei dem, was Sie gerade angesprochen haben, darum, dass es eben die Freiheit von Wissenschaft geht. Und wenn das wirklich sich so herausstellen sollte, dann weiß ich nicht, ob sie zu halten ist. Also man muss das jetzt gut abwarten, was morgen im Bildungsausschuss passiert. Und dann wird man sehen. Aber es hat nichts mit dem Startchancenprogramm zu tun. Nein.
Das heißt, Sie machen sich da jetzt auch keine Gedanken über diese groß angelegten Programme wie auch den Digitalpakt?
Na, um den Digitalpakt mache ich mir schon Sorgen. Das Startchancenprogramm nicht. Das ist ausverhandelt. Das ist gestartet. Und insofern ist das in der Ebene angekommen. Das wird jetzt auch laufen. Da bin ich mir ganz sicher. Beim Digitalpakt sieht das ein bisschen anders aus, weil der ja noch nicht zu Ende verhandelt ist. Und die leitende Staatssekretärin, also die Verhandlungen leitende Staatssekretärin, die ist jetzt schon ausgeschieden, da gibt es Nachbefindebenennung für. Aber wenn es natürlich im Ministerium jetzt noch weitere Veränderungen geben sollte, dann wird es vielleicht schwierig. Aber eins ist klar, der Digitalpakt ist unbedingt und zwingend notwendig, damit Schulen eben auch in dem Bereich, und zwar alle Schulen, auch die Startchancenschulen, in dem Bereich weiter investieren können und eine sichere Arbeitsgrundlage haben.
Maike Finnern, Vorsitzende der GEW im Bildungsmagazin Campus und Karriere, mit einem kritischen Blick auf das Startchancenprogramm, das ab dem 1. August zunächst mit rund 2000 Schulen startet und mehr Bildungsgerechtigkeit bringen soll. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne. Ich danke Ihnen.
Und wir bleiben bei den Schulen in sozial benachteiligten Stadtvierteln. Ja, sie sind oft nicht wirklich beliebt bei jungen Referendarinnen und Referendaren, gelten als besonders herausfordernder Arbeitsplatz. Wie macht man zum Beispiel einen Elternsprechtag, wenn die Eltern nur wenig oder kein Deutsch verstehen? Oder wie geht man damit um, wenn Schülerinnen selten und irgendwann gar nicht mehr zum Unterricht erscheinen? Ja, und wie kann vielleicht gerade an solchen Orten die Zusammenarbeit mit Schulsozialpädagogen gelingen? Impulse in diese Richtung will ein neues Online-Magazin geben. Schub, das steht für die sogenannten Schulen im Brennpunkt. Und Benjamin Satori hat sich für uns durchgeklickt und erste Reaktionen gesammelt.
Eine Grundschule in Duisburg-Marxloh, eine Debatte über die Einteilung nach dem Schulsozialindex, das Startchancenprogramm des Bundes für Schulen in benachteiligten Stadtvierteln. All das sind Themen, die im Moment auf www.schub-magazin.org zu finden sind. Markus Warnke von der gemeinnützigen Düsseldorfer Wippenstiftung erklärt das Prinzip des Magazins für Schulen im Brennpunkt.
Wir reden oft über die Probleme und Herausforderungen und irgendwie war es uns wichtig, sowohl das eine zu benennen, was sind die Herausforderungen. Es gibt auf der Seite so eine Rubrik brennt, es gibt aber auch eine Rubrik, die heißt läuft.
Eine gute halbe Autostunde entfernt von der Düsseldorfer Wippenstiftung liegt am Rande der Krefelder Innenstadt das Hannah-Arendt-Gymnasium. Die Schule gilt mit einem hohen Anteil an Schülern aus ärmeren und oder Einwandererfamilien als Einrichtung mit besonders großen Herausforderungen.
Das heißt nicht, dass wir eine unangenehme Schülerschaft haben, überhaupt nicht.
Betont Lehrerin Katrin Walk. Sie hat sich das Online-Magazin für Schulen in Brennpunkten angeschaut und merkt an, ihre Schulform kommt selten vor. Was aber daran liegen könnte, dass es gar nicht so viele betroffene Gymnasien gibt. Grundsätzlich interessieren sie die die Artikel aber und regen zum Nachdenken an. Zum Beispiel ein Beitrag über einen Bildungsmediator, der an einer Gesamtschule in Dortmund den Kontakt zu Roma-Familien aufbaut und pflegt.
Bei dem Artikel habe ich auch gedacht, man braucht einfach mehr Personal, ganz speziell geschultes Personal, das eben nicht für den Unterricht zuständig ist, sondern für all das, was drumherum noch ist und was wir Lehrer wirklich nur ansatzweise leisten können und was nicht genug ist.
Eine Art Fachmagazin für Schulpersonal in Brennpunkten deutschlandweit will das neue Angebot sein. Zu Debatten anregen und Menschen vorstellen, die an betroffenen Schulen Wichtiges leisten, sagt Markus Warntke von der Wübben-Stiftung. An den Redaktionskonferenzen nehmen auch Schulleitungen teil. Die Inhalte werden mit Hilfe von Journalisten erstellt.
Es sind verschiedene Arten von Beiträgen, kleine Filme, mal Interviews, Reportagen. Und wir versuchen tatsächlich mit allen, die an Schulen sind, ins Gespräch zu kommen. Das kann mal die Sekretärin, der Sekretär sein, Hausmeister, Pädagogen aus dem Bereich Ganztag, Schulleiter natürlich.
Der Schulleiter des Hannah-Arendt-Gymnasiums in Krefeld heißt Hans-Jörg Richter. Auch er hat sich einige Beiträge des Online-Magazins angeschaut. Erfahrungsberichte aus anderen Schulen, politische Diskussionen, Lösungsansätze. Richter findet es gut, dass unterm Strich ein konstruktiv positiver Eindruck vermittelt wird.
Dass beides drin ist, die Problematik klar benannt wird, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber sagt, aber es geht was. Wir können dieser Problematik was entgegensetzen. Und ich lese vieles auch tatsächlich als Ermutigung.
Mehr unterschiedliche Schulformen, eine Sortierung der Beiträge nach Regionen und dass die Werbung für den Newsletter seltener aufploppt. Das wären Verbesserungswünsche, die Lehrerin Katrin Walk an das Magazin hat. Und sie stört sich ein wenig an dem Begriff Schulen im Brennpunkt.
Es klingt gefährlich. Das finde ich nicht richtig. Es ist nicht, dass man hier hinkommt und plötzlich das Kind ist einer Gefahr ausgesetzt. Das klingt so, als würde alles brennen.
Schulleiter Hans-Jörg Richter sieht das etwas anders. Auf der einen Seite erkennt er zwar auch die Gefahr, dass ein Begriff wie Brennpunkt falsche Ängste wecken könnte. Auf der anderen Seite halte er auch nichts davon, demselben Kind ständig einen neuen Namen geben zu wollen.
Die andere Richtung ist ja, dass man dann von Schulen in herausfordernder Lage gesprochen hat. Jetzt habe ich zuletzt gelernt, nicht mehr das ist ein Ausdruck, der gebraucht wird, sondern jetzt wird über Schulen in deprivierter Lage gesprochen. Das erinnert mich als Deutschlehrer natürlich an bestimmte Formen der Verklausulierung von den Problemen.
Die Arbeit an betroffenen Schulen sichtbar machen, ohne zu verharmlosen und ohne hysterische Angstmache. Das ist das Ziel des Online-Magazins. Über den Begriff Brennpunkt wurde auch bei den Machern im Vorfeld diskutiert, sagt Markus Warntke von der Wübben-Stiftung. Aber am Ende sei er halt gebräuchlich und solle gar nicht abwertend klingen. Im Gegenteil.
Viele setzen damit gleich, dass Brennpunktschulen schlechte Schulen sind. Und das ist genau nicht der Fall, was wir ja mit dem Magazin zeigen wollen. Das sind tolle Leute, die tolle Arbeit machen.
Vorhin ist es schon angeklungen in dieser Sendung. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger steht mächtig unter Druck. Grund ist die Überprüfung von Förderzusagen an Hochschullehrer, die in einem offenen Brief die Räumung eines pro-palästinensischen Protests kritisiert haben. Gestern veröffentlichte der Spiegel Recherchen, wonach die FDP-Politikerin sehr wohl schon früher von dieser Prüfung gewusst haben muss, als sie bislang zugegeben hat. Sarah Beham mit dem aktuellen Stand der Debatte und der Genese der Fördergeldaffäre.
Alles beginnt im Mai, als an der Freien Universität Berlin ein pro-palästinensisches Protestcamp von der Polizei geräumt wird. Es folgt ein offener Brief von Dozenten. Sie kritisieren den Vorgang, argumentieren mit Meinungsfreiheit. Fassungslos über den Brief hingegen war die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP. Ihre Linie ist klar: pro Israel. Doch brisant wird es erst danach. Im Ministerium wird eine Prüfung in Auftrag gegeben. Die Fragen: Wer hat den Brief unterzeichnet? Wer von Ihnen bekommt Forschungsgelder aus dem Bildungsministerium? Und vor allem, kann man diese Förderungen streichen?
Ich habe den Betreffenden Auftrag, förderrechtliche Konsequenzen prüfen zu lassen, nicht erteilt und auch nicht gewollt.
Als Stark-Watzinger das vergangene Woche sagt, ist die Wissenschaftsgemeinschaft längst in Aufruhr. Die Streichung von Fördergeldern wegen des unterzeichneten Briefs wäre ein massiver Eingriff in die Freiheit der Wissenschaft. Die Ministerin bleibt dabei. Sie habe erst Wochen später von diesem Prüfauftrag im eigenen Haus erfahren. Stattdessen soll ihre damalige Staatssekretärin Sabine Döring dafür verantwortlich gewesen sein.
Der durch diesen Vorgang erweckte Eindruck ist geeignet, das Vertrauen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in das BMBF nachhaltig zu beschädigen. Und im Prozess der Aufarbeitung dieser Vorgänge bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass eben ein personeller Neuanfang nötig ist.
Döring muss gehen, wird in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Kritiker der Ministerin meinen, Döring werde zum Bauernopfer gemacht. Rufe nach einem Rücktritt lehnt Stark-Watzinger ab. Doch die Frage bleibt, ist ein Prüfauftrag derartiger Tragweite im eigenen Haus so lange ohne Kenntnis der Ministerin möglich gewesen? Zweifel kommen auf, in Wissenschaft, Politik und Medien. Das Portal Fragt den Staat fordert den Mailverkehr zur Fördergeldaffäre an. Das Ministerium lässt die Frist zunächst verstreichen. Doch jetzt hat Arne Semsrott die Unterlagen durchforstet. Sein Fazit:
Es gibt keinen Hinweis auf die Ministerin in den Dokumenten. Und es ist aber sehr klar, dass so ein Vorgehen nur mit Wissen von der allerhöchsten Spitze im Ministerium geschehen kann. Insbesondere, wenn sich die Ministerin früh öffentlich positioniert.
Bildungspolitiker Thomas Jatzombek von der CDU verlangt Aufklärung von der Bildungsministerin.
Und die Frage ist, wer hat in diesem Haus eigentlich genau welche Verantwortung in dem Vorgang getragen?
Die Unterstützung der Ampelparteien hatte Bildungsministerin Stark-Watzinger bislang. Doch auch hier macht sich Unmut breit. Ricarda Lang, Co-Chefin der Grünen.
Was man schon merkt, ist, dass diese ganze Affäre einen großen Vertrauensverlust zwischen Wissenschaft und Politik herbeigeführt hat. Und dieses Vertrauen muss wieder aufgebaut werden. Das sehe ich durchaus als die Aufgabe der Ministerin.
Aufgabe von Bettina Stark-Watzinger ist es zunächst, Antworten zu liefern. Am Mittwoch stellt sie sich erst einer Befragung vor dem Bundestagsausschuss für Bildung. Danach gilt es, dem gesamten Bundestag Rede und Antwort zu stehen. Bei einer Regierungsbefragung der Ministerin.
Und die Ausschusssitzung morgen im Bundestag schauen wir uns bei Campus und Karriere natürlich genau an. Genauso wie den jüngsten Vorschlag der Bundesbildungsministerin, eine Antisemitismus-Klausel für Forschungsaufträge einzuführen. Für heute war's das aber. Ich bin Elena Hong und sage danke für Ihr Interesse. Kolja Unger ist dann gleich nach den Nachrichten für Sie da mit Corso, Kunst und Pop und der Frage, ob man Michael Jackson heute genau 15 Jahre nach seinem Tod noch guten Gewissens hören darf.